Man hörte die Artillerie grollen in der Ferne. Sie fing dann an zu weinen und sagte, sie sei mehrmals vergewaltigt worden 1945. Die Wohnungen wurden geplündert. Ein Nachbar erzählte später, man habe meinen Großvater totgeschlagen. Also es durfte nichts weiter mitgenommen werden. 20 Kilo Gepäck. Es war bekannt geworden, dass es Lager gab. Da sind viele Menschen umgekommen, ermordet worden. Da fingen die wilden Vertreibungen bereits an. Das, was dann da lief, war alles andere als human. Es war Mord und Totschlag und Diebstahl und Raub. Wenn der Verteidigungsminister Pistorius grinsend sagt, Russland muss besiegt werden, völlig unsinnig, Russland kann gar nicht besiegt werden, es ist eine Atommacht. Wenn es um die Existenz der Russen ginge, würden sie Atomwaffen einsetzen.
Bittner wurde 1941 in Gleiwitz in Oberschlesien geboren. Bittner war als Journalist für große Mainstream-Medien tätig wie die Frankfurter Rundschau oder die Zeit. Er war Mitglied im WDR-Rundfunkrat und zudem Gastprofessor in Polen. Heute schreibt er erfolgreiche Buchautor für freie Medien wie die Nachdenkseiten oder Apolut. Die Familie von Wolfgang Bittner war vor der Vertreibung aus der alten Heimat im Osten wohlhabend, mit Gastschenke und mit Mietshäusern. Doch sie mussten über Nacht, so wie alle, alles verlassen. Wolfgang Bittner erlebte als Vierjähriger das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Vertreibung aus der Heimat Schlesien. Nach der Flucht wuchs er 10 Jahre lang, 10 Jahre in einem Barackenlager in Wittmund, Ostfriesland auf. Er erlebte die Schrecken des Krieges, Mord und Totschlag hautnah.
Herr Dr. Bittner, Ihre eigene Familie wurde aus Schlesien im heutigen Polen vertrieben. Bitte schildern Sie unseren Zusehern, wie das abgelaufen ist.
Ich bin ja 1941 in Gleiwitz geboren, in Oberschlesien. Das war damals das zweitgrößte deutsche Industriegebiet mit Kohlegruben, also Steinkohle wurde gefördert, Erze, Eisenverhüttung. Und Gleiwitz war eine quirlige Großstadt mit Museen, einem Palmengarten, einem Flugplatz, also großen Parks, eine sehr nette Stadt. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich mit meiner Mutter damals, also an der Hand, viel spazieren gegangen bin, auch in der Stadt war, in der Wilhelmstraße und am Marktplatz, wo es einen Brunnen mit einem Delfin gab und einem so einer Figur nannte man den Gabeljörg, also der Neptun war das. Und ich hatte eigentlich eine behütete Kindheit im Schoße der Gleiwitzer Familie. Das waren die Großeltern mütterlicherseits. Mein Großvater war Kaufmann und Gastwirt. Er besaß drei Häuser, ein Wohn- und Geschäftshaus und zwei große Mietshäuser, die um einen Innenhof standen, auf dem ich viel mit den anderen Kindern gespielt habe. Und er besaß damals schon ein Auto. Also eine wohlhabende Familie. Davon ist nichts übrig geblieben. Mein Vater war im Krieg und meine Mutter war Sekretärin bei der Reichsbahn. Ich war oft bei meinem Großvater morgens in der Gastwirtschaft, kann mich erinnern, dass er so eine Uhrenkette hatte mit Münzen und wir standen am Fenster und guckten raus und dann kamen die ersten Gäste. Ich kriegte meistens noch einen Schluck Malzbier. Das war also alles ganz familiär. Die Großmutter stand in der Küche. Sie machte aber auch die Buchführung, eine sehr clevere Frau. Und ich kann mich auch erinnern, im Winter, wenn es kalt war in Schlesien, Binnenlandklima, war es manchmal sehr kalt, viel Schnee im Winter. Ich saß oben auf dem Kachelofen, um den eine Bank herum ging und guckte meiner Großmutter zu, wie sie Kartoffeln schälte oder auf dem Tisch Nudelteig ausrollte und in Streifen schnitt. Also das habe ich noch vor Augen. Da muss ich so 3,5 Jahre alt gewesen sein. Und sie stellte manchmal den Volksempfänger an, also das Radio. Und da kamen dann Marschmusik und Meldungen. Und es war so, dass die deutschen Truppen also überall im Vormarsch waren. Und das änderte sich dann aber nach Stalingrad und dann dieser Panzerschlacht. Das war ja die größte Panzerschlacht der Geschichte in Kursk. Wir werden jetzt wieder daran erinnert. Dadurch, dass die ukrainische Armee dort einmarschiert ist. Aber damals, da sind 100.000 Soldaten gefallen. Was mich immer wieder erschüttert, ist ja auch diese Materialvernichtung, auch jetzt wieder. Es wird so viel kaputt gemacht überall in der Welt. Und wie könnten wir heute leben, wenn das nicht so wäre mit diesen Kriegen? Und die fallen ja nicht vom Himmel, diese ganzen Kriege, die werden ja inszeniert, die werden gemacht. Und das finde ich eben auch aufgrund meiner Erfahrung ziemlich furchtbar. Ja, auch in der Familie und in der Umgebung wahrzunehmen, dass der Krieg näher kam. Also zunächst einmal waren wir in Gleiwitz vom Krieg verschont. Es kam allerdings Frauen mit Kindern aus Berlin, das ja stark bombardiert wurde und mehr in Trümmern lag. Und die wurden dann in Gebiete gebracht, die vom Krieg noch nicht so betroffen waren. Ich habe das auch in meinem Roman »Die Heimat, der Krieg und der goldene Westen« beschrieben, der zum Teil autobiografische Elemente enthält. Also das ist dieses Buch hier. Das ist autofiktional, wie man heute sagt. Ich habe auf meine Erfahrungen zurückgegriffen. Und diese Geschichte fängt eben auch in Gleiwitz an. Die Großeltern wohnten in Beuthen. Das war so ein Drei-Städte-Gebiet. Beuthen, Gleiwitz und Hindenburg, nennt sich auch Sabje. Ein Industriegebiet mit Straßenbahnen miteinander verbunden. Wir konnten also von Gleiwitz aus mit der Straßenbahn nach Beuthen zu den Großeltern fahren. Der Großvater väterlicherseits war Lehrer. Er wurde im Herbst 1944 suspendiert, weil er sich despektierlich über Hitler geäußert hatte und ist denunziert worden, wie das damals oft der Fall war. Deswegen finde ich es ziemlich furchtbar, dass heute Politiker zur Denunziation aufrufen, wenn jemand etwas Falsches sagt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man alles sagen darf, soweit es nicht strafbar ist, also beleidigend oder üble Nachrede. Ich verstehe das nicht, was die Politiker da beabsichtigen. Also ich verstehe vieles, weil ich auch politische Bücher schreibe. Aber das, da läuft einiges falsch. Ja, Ende 1944 kam die Front allmählich näher. Bis dahin haben wir vom Krieg wenig gemerkt. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich mit meiner Mutter nach Auenrode zu Onkel Max und Tante Trudel fuhr. Der Onkel Max war Förster und wir haben dort Rouladen mit Klößen und Rotkohl gegessen und manchmal Rehrücken und es war wie in Friedenszeiten. Wir fuhren mit vollen Taschen zurück, mit Äpfeln, Obst, Gemüse und meistens auch noch mit einem Rehbraten. Ja, die Front kam dann im Dezember 1944 immer näher. Man hörte die Artillerie grollen in der Ferne. Und dann mussten wir, da es eben auch Fliegerangriffe gab, vereinzelt in den Keller. Und eine Erinnerung habe ich an die Angst der Erwachsenen. Ich saß neben meiner Mutter auf so einer Bank mit um uns herum auch die anderen Hausbewohner, meine Großeltern, meine Tante, mein Cousin. Und in der Nähe war das Reichsbahnausbesserungswerk. Da schlug eine Bombe ein und unter den Füßen hob sich die Erde, daran kann ich mich noch sehr genau erinnern, und von der Decke rieselte Kalk. Die Tür zum Keller hatte mein Großvater verstärkt, also das war hinterher ganz gut, als die Rote Armee einmarschiert und die Stadt zur Plünderung freigegeben wurde, hielt die erstmal den Kolbenstößen stand und die Fenster zum Keller waren mit Sandsäcken verdeckt worden. Ja, im Hinterhaus schlug dann eine Granate ein. Als es wieder ruhiger wurde, ging meine Mutter mit mir da rüber und warf in den Bombentrichter, oder das Dach war zerstört, eine Wohnung war zerstört. Und sie warf da einige Sachen, die uns gefährlich werden konnten. Eine Pistole meines Vaters mit Munition da hinein. Es dauert dann nicht mehr sehr lange, bis also die Artillerie näher kam. Und es fanden vor der Stadt noch Abwehrschlachten statt. Ursprünglich hatte meine Großmutter noch gesagt, die Russen werden niemals nach Gleiwitz kommen. Da stehen so viele deutsche Truppen dazwischen, das schaffen die nie. Aber Russland hat dann in einer großen Umfassungsoffensive Gleiwitz eingenommen. Breslau war noch umkämpft. Gleiwitz wurde 3 Tage zur Plünderung freigegeben und wir erlebten also die Schrecken des Krieges mit, ja, es wird ja heute hier und da darüber berichtet, also Mord und Totschlag, Vergewaltigung. Meine Tante wurde vergewaltigt und meine Mutter hat nie darüber gesprochen. Also am meisten haben die Frauen gelitten.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Ich hatte mal im Gerd-Hauptmann-Haus in Düsseldorf eine Lesung aus einem meiner Bücher. Und nach der Veranstaltung gab es eine Aussprache, Fragen, beantwortete ich Fragen. Und als das zu Ende war, sah ich eine ältere Frau, die so schräg hinter mir stand. Und ich sprach sie an, weil ich merkte, sie wollte mit mir sprechen. Und sie fing dann an zu weinen und sagte, sie sei mehrmals vergewaltigt worden 1945, aber sie habe nie mit jemandem darüber sprechen können, auch nicht mit ihrem eigenen Ehemann. Und ich merkte, dass diese Frau nach wie vor traumatisiert war, dass sie das nie verwunden hatte. Man sagt dann, also ein Soldat oder ein General hat mal gesagt, die Frauen sollen sich waschen und damit hat es sich, aber so ist es nicht. Das geht den Menschen ein Leben lang nach. Und es ist schwierig, damit fertig zu werden. Die Wohnungen wurden geplündert. Das war so, dass sich die Soldaten der Roten Armee die Straßen so häuserweise vornahmen. Und dann kamen also auch Soldaten zu uns und durchwühlten die Wohnungen. Also meine Mutter, mein Vater, der im Krieg war, also nicht anwesend war, aber meine Mutter und ich, wir zogen uns in unsere Wohnung zurück, meine Großmutter dann in die Gaststätte. Und mein Großvater hatte sich versteckt. Es sah aus dann, als ob da ein Sturm durchgegangen war. Die Schränke waren durchwühlt, standen auf und die Schubladen wurden einfach umgekippt, auf die Erde geworfen. Also alles lag kreuz und quer, also wie bei einer Hausdurchsuchung heute, wenn man nicht artig gewesen ist. Ja, nachdem also die Soldaten, merkwürdigerweise gab es immer Schnaps. Also egal wo der herkam, ich weiß es nicht. Ja, ein Teil kam. Es gab in Gleiwitz ein sehr schönes, vornehmes Hotel, Haus Oberschlesien, das ebenso wie das Theater abbrannte. Man hat da Brand gelegt und aber da gab es ein Weinkeller mit allerlei Spirituosen auch, der wurde natürlich geplündert. Also viele Soldaten waren ständig betrunken. Als die kämpfende Truppe dann nach einigen Tagen weiterzog in Richtung Breslau, kamen die Milizionäre, Polen, also polnischen Milizionäre mit rot-weißen Armbinden, eine Pistole, ein Messer in der Hand, donnerten an die Tür und holten sich den letzten Wintermantel noch, also plünderten auch. Es begann dann für uns eine sehr schwierige Zeit. Wir lebten vom Schwarzhandel, also was an Wertsachen da war, das wurde versilbert. Und mein Großvater war dann wiedergekommen, der war noch im Volkssturm gewesen, hatte sich dann versteckt, der wurde dann auch denunziert. Und eines Tages donnerte es an die Tür und ein Offizier vom NKWD in Zivil und zwei Uniformierte standen vor der Tür und verlangten, meinen Großvater zu sprechen, und sie nahmen ihn dann mit. Er sei verhaftet. Und ich sehe ihn noch, also das war Anfang Februar muss das, 45 muss das gewesen sein, wie ich sehe das Bild noch so vor Augen, wie ich mit meiner Großmutter vor der Tür stand und mein Großvater ging, begleitet von diesen Soldaten, weg. Meine Großmutter hat ihm noch gesagt, zieh dir einen Mantel an, weil er nur im Anzug war. Und es war ein sonniger Tag. Naja, wir haben ihn nie wieder gesehen. Und es kam dann manchmal später Soldaten, die meistens verwundet waren und berichteten, dass sie meinen Großvater in einem Bergwerk am Ural gesehen hätten, aber wahrscheinlich ging es darum, dass man sie bewirtete, ihnen zu essen und zu trinken gab. Ein Nachbar erzählte später, man habe meinen Großvater totgeschlagen. Und wir haben jedenfalls nie wieder etwas von ihm gehört. Er wurde dann für tot erklärt irgendwann. Ja, Anfang Oktober fuhren dann Autos mit Lautsprechern durch die Stadt. Es gab Aushänge, dass jeder, der nicht für Polen optiert, was heißt polnisch werden wollte, sollte Gleiwitz verlassen. Wohin, wurde nicht gesagt, aber blieb ja nur eine Möglichkeit, in den Westen. Und so Anfang Oktober sollten sich die Menschen, die eben nicht polnisch werden wollten, und dazu gehörte auch meine Mutter, meine Großmutter, wollte bleiben. Also man sollte sich am Bahnhofsvorplatz sammeln. Erlaubt waren 20 Kilo Gepäck. Also ein Koffer und eine Tasche, nicht? Und es durfte sonst nichts mitgenommen werden. Weder Haustiere noch Gerätschaften, es durfte nichts weiter mitgenommen werden. 20 Kilo Gepäck. Ja, und am Bahnhof stand ein Zug, der war völlig überfüllt, weil viele raus wollten. Man hatte auch Angst. Es war bekannt geworden, dass es Lager gab, wo Deutsche inhaftiert waren, Lambsdorff zum Beispiel. Da sind viele Menschen umgekommen, ermordet worden. Und wir konnten dann nur noch einen Platz, also die Leute standen auch auf den Trittbrettern der Züge schon, obwohl die noch nicht abgefahren waren. Wir konnten nur noch auf dem Dach des Zuges einen Platz finden. Und der Zug fuhr dann in Richtung Westen. Die Endstation sollte Tost sein, hinter der Oder-Neiße-Linie. Dass diese Fahrt auf dem Zug habe ich, da war ich ja schon älter als 4 Jahre, habe ich in Erinnerung, die wir zum Beispiel an Oppeln vorbeiführen. Das war damals die Hauptstadt von Oberschlesien und dann auch an Breslau. Die Städte lagen in Trümmern. Und es ragten nur so wie abgebrannte Streichhölzer die Schornsteine hoch, die stehen geblieben waren. Und als sie an Breslau vorbeikam, weinte meine Mutter, dass diese schöne Stadt einer größten Städte des Deutschen Reiches, sehr kulturell, viele Nobelpreisträger kamen damals aus Schlesien, dass diese Stadt so in Trümmern lag. Ruckte der Zug plötzlich, die Schienen waren blockiert und einige Männer stiegen auf am hinteren Zug. Stand dann jemand mit einer Maschinenpistole und diese Männer, Räuber, kann man wohl sagen, gingen rum auf den Dächern entlang und filzten die Leute, rissen die Koffer auf. Ein Mann schrie noch, ich bin Franzose, neutral, aber sie warfen ihn einfach vom Dach und er blieb dann im Graben mit gebrochenem Genick liegen. Und dann kamen die auch zwei Männer zu uns und rissen den Koffer meiner Mutter auf. Einer der Männer nahm sich ein Seidenkleid und hing es sich um den Hals. Und dann wollte ein jüngerer Mann meine Pelzmütze haben. Meine Mutter hatte mir eingeschärft, dass ich auf die aufpassen sollte, weil sie Geld eingenäht hatte. Und ich hielt die mit beiden Händen fest und der Mann fuchtelte mit Messer rum und wollte mir die Kehle durchschneiden. Aber meine Mutter ging dann dazwischen und konnte den ablenken. Aber der wandte sich dann meinem Großvater zu und riss dessen Mantel auf, nahm die Brieftasche, in der unser Geld drin war, und sah ein goldenes Kettchen, wo mein Großvater seine Taschenuhr dran hatte. Und der Großvater wollte die irgendwie nicht hergeben oder nicht schnell genug und wurde beinahe erstochen, er hatte 5 Messerstiche in Brust und Rücken, verblutete beinahe, wurde an der nächsten Station dann vom Roten Kreuz notdürftig behandelt. Da meine Großeltern väterlicherseits waren mitgekommen. Ja, also Großvater war Lehrer gewesen, hatte ich, glaube ich, schon gesagt. Und die blieben dann ich glaube, kurz hinter der Oder-Neiße-Linie zurück. Und wir fuhren allein dann weiter. Ja, das war natürlich ein Ereignis, das mich bis heute etwas begleitet. Es gibt ja Menschen, die sehr empfindsam sind und darunter eben ihr Leben lang leiden. Das geht mir nicht so. Also ich habe offenbar eine gewisse Resilienz, wie man das heute nennt, und bin damit ganz gut fertig geworden, habe viele meiner Erlebnisse gerade über die Vertreibung in diesem Buch Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen dann aufgegriffen, mich vielleicht dadurch auch wieder etwas entlastet. Denn im Alter kamen viele Erinnerungen wieder hoch. Die Grenze war zu. diese Oder-Neiße-Linie war dann die Grenze. Es war so, dass nach dem Einmarsch der Roten Armee und nach dem Friedensschluss am 8. Mai, 8. und 9. Mai, Stalin die deutschen Ostgebiete an Polen gab. Und zwar sozusagen als Entschädigung für die Gebiete, die Russland damals, heutige Ukraine, übernahm. Und das, da fingen die wilden Vertreibungen bereits an. Also die Polen haben sich furchtbar gerecht für das auch, was ihnen angetan worden war. Wobei man berücksichtigen muss, dass Polen also immer aggressiv war gegenüber Deutschland. Und schon bevor Hitler in Polen einmarschierte, mobil gemacht hatte, schon Wochen vorher. Und dass auch immer schon in Polen im Militär die Meinung bestand, als nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland kein Militär haben durfte. Ich habe darüber in meinen politischen Büchern auch ausgiebig gesprochen, über den Ersten und Zweiten Weltkrieg und dass die Geschichtsbücher da nicht korrekt sind hinsichtlich der Ursachen. Also es wurde dann, die deutschen Ostgebiete Schlesien und Ostpreußen wurden quasi annektiert. Und nach den Potsdamer Beschlüssen am Anfang August 1945 wurde Schlesien unter polnische Verwaltung gestellt. Also es wurde nicht Polen übergeben, sondern lediglich unter polnische Verwaltung gestellt. Aber die Polen haben Tabula Rasa gemacht, die haben die Grenze geschlossen, völlig zugemacht, die deutschen Ortschaften umbenannt und eben die Deutschen, die nicht für Polen optieren wollten, rausgeschmissen. In den Potsdamer Beschlüssen steht meines Erachtens, eine Umsiedlung sollte unter humanen Bedingungen stattfinden. Aber das, was dann da lief, war alles andere als human. Es war Mord und Totschlag und Diebstahl und Raub. Ja, wir kamen dann in Tost an. Da gab es so eine Suppenküche. Wir hatten natürlich Hunger und Durst und wurden da notdürftig verpflegt. Ich kann mich an einen verwanzten Bunker erinnern. Dann gab es so Auffangstädte, ich glaube in Potsdam war das. Da kriegten wir eine Adresse. Das waren dann so notdürftige Büros, nicht? Die verteilten dann die Vertriebenen. Und wir kriegten eine Adresse in der Uckermark, in einem Dorf, wo wir im Winter da erstmal mit dem Zug hinfuhren. Merkwürdigerweise funktionierten die Züge wieder, besser als heute, würde ich fast sagen, in Deutschland. Und wir kamen da wiederum in ein Büro und kriegten die Zuweisung auf einen Bauernhof. Da mussten wir zu Fuß hin, das habe ich in meinem Buch auch sehr eingehend beschrieben, obwohl ein Roman natürlich viel mit Fantasie zu tun hat, aber ich habe eigene Erlebnisse verarbeitet, wie wir da an einem Bauernhof ankamen, das habe ich noch in Erinnerung. Wir öffneten die Tür und in dem Flur war es warm, draußen lag dünner Schnee, und es roch nach Gebratenem. Und wir hatten furchtbaren Hunger. Aber die Bauersfrau hat uns dann einen Schlüssel gegeben und für eine Stube in einem Gesindehaus. Ich kann mich an den riesigen Misthaufen, der dampft, erinnern. Also die hatten ihre Kühe behalten, die hatten sie im Wald versteckt und klagten, dass sie viel abgeben mussten, aber wir kriegten nicht mal einen Becher Milch. Das war schon zum Teil sehr feindselig. Die Leute fühlten sich belästigt. Ja, und dann erfuhr meine Mutter, dass auch das funktionierte. Das war der Suchdienst, nannte sich das. Es wurden auch Suchmeldungen durch die Radios durchgegeben, nicht? Lange Namenslisten. Aber der Suchdienst, an den sich meine Mutter gewandt hatte, schickte einen Brief, worin stand, dass mein Vater lebte und schwer verwundet in einem Lazarett in Ostfriesland an der Küste, Nordseeküste lag. Und dahin wollte meine Mutter jetzt natürlich mit mir. Und so schlugen wir uns dann durch, vorbei an Berlin, auch ein furchtbarer Anblick, und den sollten sich die Journalisten und Politiker mal ansehen heute, die davon reden, dass man einen Krieg führen könnte gegen Russland. Völlig absurd, auch wenn der Verteidigungsminister Pistorius grinsend sagt, Russland muss besiegt werden. Völlig unsinnig, Russland kann gar nicht besiegt werden, es ist eine Atommacht. Wenn es um die Existenz der Russen ginge, würden sie Atomwaffen einsetzen und dann wäre es mit dieser Welt zu Ende. Also es wird nicht zu Ende gedacht, was da geredet wird. Ja, wir kam dann in ein, also ich kann mich auch noch an die Fahrt in so einem Viehwaggon erinnern, wo wir mit einer Frau sprachen, deren Kind unterwegs gestorben war und das einfach rausgeworfen worden war. Die kam aus Ostpreußen. Und wir kamen dann schließlich bei Helmstedt in ein Auffanglager und konnten von dort dann über Braunschweig, Oldenburg in Richtung Küste fahren mit den Zügen, die wie gesagt noch funktionierten und fast pünktlich fuhren. Ja, und kamen dann in dieses Lazarett. Das habe ich auch noch vor Augen. Unterwegs, das habe ich in meinem Roman auch beschrieben, trafen wir ein Ehepaar, vornehm gekleidet. Die saßen uns im Abteil gegenüber. Und die Frau gab uns dann, so als sie merkte, dass wir Hunger haben, noch ein Butterbrot. Nicht? Und die wollten nach Oldenburg. Und ich hatte Husten und die Frau holte so eine kleine Dose mit Pastillen aus ihrer Handtasche und gab mir dann so eine Hustenpastille. Sehr freundliche Leute, die stiegen dann in Oldenburg aus und dann flüsterte meine Mutter mir zu, das waren Juden.
Ah, Herr Dr. Bittner, wie war das bei der Vertreibung? Wurde ein Unterschied zwischen Nazis und Nicht-Nazis gemacht oder hat sich da der Hass einfach pauschal gegen alles Deutsche entladen?
Ja, das kann man so sagen. Wir hatten dann ja nicht mehr mit Russen zu tun. Also die Russen waren im Hintergrund, Kommandatur, und die Offiziere benahmen sich zivilisiert. Also zum Teil auch sehr human, aber mit den Polen war es schwierig umzugehen. Also wie gesagt, die plünderten und kann mich auch erinnern, dass meine Großmutter dann auf ihre Küche verwiesen wurde. Wir durften auch noch einen Raum unseres Hauses bewohnen. Und die Wohnungen wurden zum Teil dann von polnischen Familien besetzt. Die Wohnung meiner Großmutter im Obergeschoss, im ersten Stock, von einem jungen polnischen Ehepaar. Die Frau kam einfach runter, nahm den Suppentopf, wo meine Großmutter gerade Suppe gekocht hatte für uns, nahm sie vom Herd und ging damit raus. Und sagte nichts weiter. Also das wollten die jetzt essen. Die nahmen sich auch Besteck raus oder Teller und alles, was sie brauchten. Ja, also das war zum Teil schwierig. Meine Großeltern aus Beuthen kamen dann und wurden bei uns untergebracht im Hinterzimmer der Gaststube. Da standen in Beuthen eines Tages auch stand ein polnisches Ehepaar vor der Tür und sagte, sie haben eine Stunde Zeit. Die Wohnung gehört jetzt uns. Und als meine Großmutter dann noch Silberbesteck und so ein paar Sachen wertvollere Sachen einpacken sollte, sagt die Frau, so hat meine Großmutter das erzählt, das bleibt alles hier. Also Bettwäsche, alles, nicht, was zu einer Wohnung gehört. Und sie kamen praktisch mit dem, was sie auf dem Leibe hatten, in Gleiwitz an. Unterschieden wurde eigentlich nicht zwischen Nazis. Viele waren ja, gerade Geschäftsleute, waren in der NSDAP gewesen, nicht? Das war ganz normal. Ein Großteil der Deutschen war ja in der NSDAP. Das war damals eben so. Und wenn das rauskam, wurden die drangsaliert oder verhaftet, verschleppt, nicht? Ja, wir haben so im Schwarzhandel so ziemlich sind wir alle Wertsachen dann auch losgeworden. Allerdings hatte meine Mutter so ein paar ein bisschen Schmuck versteckt und das kam uns dann in Ostfriesland zugute, dass man da nicht verhungerte.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf1 nicht das Licht ausgeht. Auf1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Nach der Vertreibung, also wie hat Ihre Familie dann wieder versucht, einen neuen Fuß zu fassen und was gab es da für besondere Hindernisse?
Wir kamen nachts in Ostfriesland an einem kleinen Bahnhof an. Das war im Januar 1945 bei Schneetreiben. Und 1946. Im Januar 1946. Und es war dunkel und niemand zu sehen. Und dann hatten wir Glück, dass ein Motorradfahrer mit einem Beiwagen jemanden abholen wollte, offenbar ein ehemaliger Soldat. Und der sprach uns an, ob da noch jemand ausgestiegen sei. Und dann sagte meine Mutter nein und fragte, wo wollen Sie denn hin? Ja, ins Lazarett zu meinem Mann. Und dann sagte er, ja, ich kann Sie mitnehmen, ich fahre zurück ins Lazarett. Und dann konnten wir im Beiwagen sitzen und er fuhr dann da in dieses Militärkrankenhaus. Barackenlager war das. Vorher war das vom Arbeitsdienst gewesen. Und wir wurden da sehr freundlich aufgenommen. Da gab es am Eingang so eine... ein Pförtner und der zeigte uns dann, in welcher Baracke mein Vater lag. Der lag im Bett. Wir kamen dahin und wurden also mit offenen Armen empfangen. Großer Raum mit mehreren verletzten Soldaten, ehemaligen Soldaten. Mein Vater war am Bein schwer verletzt. Das sollte abgenommen werden. Das hat er dann aber verhindert. Und er hat damit sein Leben lang noch darunter gelitten. Also später eiterten immer noch Splitter raus. Er hatte eine Handgranate vor die Füße bekommen. Und in den Niederlanden. Ja, so ist Krieg, nicht? Ja. Und nachdem mein Vater sich etwas erholt. Also wir kamen in einem Hotel unter. Meine Mutter hatte noch ein bisschen Geld aus meiner Pelzmütze und konnte also in einem Hotel, Deutsches Haus hieß es, ein Zimmer mieten und da konnten wir auch essen. Ein paar Tage und dann wurde uns von der Stadtverwaltung, da gab es so eine Behörde für Vertriebene und Flüchtlinge, wir waren ja vertrieben worden. Wir waren keine Flüchtlinge, nicht? Die Flüchtlinge waren vorher schon raus. Und ja, dann kriegten wir die Zuweisung in ein Familienhaus am Stadtrand, in eine Mansarde mit zwei Zimmern. Und die Leute, die Hausbesitzer waren nicht sehr angetan, dass sie da Einquartierungen bekamen. Das war eine SA-Siedlung gewesen. Da hatte der Führer für seine treuen Vasallen gesorgt. Da wurden also Straßen angelegt mit Wasserleitung. Kanalisation gab es erstmal nicht. Waren so Gruben und Einfamilienhäuser gebaut mit großen Gärten, wo Kartoffeln, Gemüse, alles angepflanzt werden konnte. Die Leute lebten fast autark, nicht? Also das war eigentlich ganz gut eingerichtet. Und wir kriegten da so in eine Mansarde, wo im Winter das Eis an der Decke war, konnten notdürftig kochen mit so einer Brennhexe, nannte man das eigentlich, nur ein Blechkasten mit zwei Löchern, nicht, worin man Feuer machte. Und es wurde viel mit Torf geheizt. Torf gab es da von den Mooren, getrocknete Torf, wissen Sie. Ja, und mit Holz. Und das musste man sich besorgen. Also kriegten dann auch zwei Strohsäcke zum Schlafen und konnten da notdürftig unterkommen. Und etwas später zogen wir dann, als dieses Lazarett aufgelöst wurde, in eine der Baracken. Mein Vater richtet das einigermaßen wohnlich ein, eigentlich ganz nett. Und da blieben wir etwa 10 Jahre in diesem Barackenlager. Also ich bin in einem Barackenlager aufgewachsen. Das wusste man auch in der Schule. Also die Heimatvertriebenen hatten oft Probleme in der Schule. Wenn ich nach Hause ging, wurde ich oft überfallen von einheimischen Jungs und kam dann mit einem blauen Auge und einem zerrissenen Hemd nach Hause und kriegte vom Vater noch ein paar Ohrfeigen, weil das Hemd zerrissen war. Und die Lehrer waren ja zum Teil waren das Nazis gewesen, nicht? Und ich kann mich erinnern, ein Junge, dessen Vater wahrscheinlich in der SS gewesen war, wurde von einer Lehrerin sehr hofiert und vorzugsweise behandelt. Und ich war eigentlich recht gut in der Schule. Ich bemühte mich immer, nicht aufzufallen und gut zu sein. Dann hatte ich weniger Probleme. Das war mir damals schon klar. Ich war auch recht sportlich. Lief viel in den Wald, also meine Kindheit und Jugend verlebte ich zum Teil im Wald und freundete mich da mit den beiden Söhnen des Försters an. Und die bewirtschafteten auch so quasi einen kleinen Bauernhof mit 6, 7 Kühen, Schweinen, Hühnern und Hunden. Und also ich versuchte mir meine Jugend, so gut es ging, einzurichten.
Und, Herr Doktor.
Ja.
Entschuldige, dass ich unterbreche. Aber gab es in Ihrer Familie eigentlich Unterschiede in der Art und Weise, wie über die Vertreibung und die damit verbundenen Traumata gesprochen wurde?
Also es wurde viel verschwiegen. Viele Menschen, darunter auch meine Mutter und mein Vater, waren traumatisiert. Also mein Vater durch den Krieg und das, was er da erlebt hatte. Und das muss sehr schlimm gewesen sein. Darüber sprach er nicht, manchmal mit ehemaligen Kameraden, die uns besuchten. Dann erzählten die über ihre Kriegserlebnisse. Und ich saß dann dabei und hörte mit gespitzten Ohren zu. Aber meine Mutter sprach nicht gern darüber. Sie litt sehr unter der Trennung von ihrer Mutter. Das war eine liebe Frau gewesen und auch hatte ein sehr enges Verhältnis zu mir gehabt und ich zu ihr. Aber die war in Schlesien geblieben, weil sie ursprünglich auf ihren Mann warten wollte. Sie hatte beim Abschied gesagt, ich kann doch nicht mitkommen. Wo soll der Heinrich denn dann hin? Der weiß doch gar nicht, wo wir geblieben sind. Ich bleib erst mal hier und ich muss ja auch auf unseren Besitz achten. Aber sie wurde sehr schäbig behandelt, nicht? Und wir konnten sie später auch nicht in den Westen bekommen, weil angeblich, also nach 45 hatten die Mieter noch Wasser verbraucht und Strom und das war nicht bezahlt worden, da hatten sich Schulden angehäuft und die hätte sie erstmal bezahlen müssen. Aber meine Eltern hatten ja auch kein Geld, keinen Pfennig und sie haben sich mehrfach bemüht, meine Großmutter in den Westen zu bekommen, aber es ist nicht gelungen. Die Eltern sagten immer zu Hause, nicht? Die wollten ursprünglich zurück, wie viele Vertriebene. Die dachten, das ist nur vorübergehend. Oft wurde gesagt, also eine Geige hatten wir damals zu Hause, die hättest du dann haben können. Oder also es war viel zu Hause geblieben. Und die Eltern litten auch darunter, dass die deutschen Ostgebiete sozusagen, die ja annektiert wurden, also im juristischen Sinne dieses Wortes von Polen, sie sprachen davon, dass die verschenkt wurden. Und mein Vater sagte immer, man kann gut etwas verschenken, was einem nicht gehört. Er war auf die SPD auch nicht gut zu sprechen, wählte damals CDU. Und meine Mutter fand den SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher sehr positiv. Der sollte eigentlich Bundeskanzler werden, aber Adenauer hat das dann so gedreht, dass er das wurde. Die Berliner durften da nicht mitwählen bei der ersten Wahl und da wurde Adenauer mit einer Stimme gewählt. Das war irgendwie gedeichselt worden. Ja, Kurt Schumacher wollte damals keine einseitige Westbindung und Neutralität für Deutschland. Und es wäre gut gewesen. Dann hätten wir diese ganzen Probleme, die bis heute andauern und sich gerade wieder verstärken, die hätten wir nicht gehabt. Aber Adenauer wurde von den Alliierten gefördert. Der durfte schon gleich 47, 48 mit großer Limousine durch ganz Westdeutschland durch die drei Besatzungszonen fahren, was sonst niemand durfte. Ferd Menge sammelte Geld für die CDU und das ist sehr organisiert worden. Auch die Bindung an die USA. Auch die die Teilung Deutschlands ist inszeniert worden damals. Es gab ja dann die DDR und die westlichen Besatzungszonen, also die östliche Besatzung, die sowjetische Besatzungszone. Und dadurch, dass die D-Mark, es wurde eine Währungsreform einseitig im Westen durchgeführt von den westlichen Alliierten. Und dann mussten die Russen die Grenze schließen, weil lastwagenweise die im Westen nicht mehr gültige Reichsmark in den Osten gebracht wurde. Und die kauften da alles auf und die Russen haben dann die Grenze geschlossen. Das wird heute falsch dargestellt. Also die Aggression ging vom Westen aus. Und es ist ja auch so, dass damals, also gleich nach 45, als Dönitz noch Reichskanzler wurde, Hitler war tot, da hatten die Alliierten noch eine SS-Division oder eine SS-Truppe unter Waffen gehalten. Ich weiß nicht, ob es SS war. Jedenfalls wurden Soldaten unter Waffen gehalten und für einen eventuellen Krieg gegen Russland. Russland war ausgelaugt und man stellte sich vor, in Großbritannien, Frankreich und vor allen Dingen in den USA, dass man dann Russland überfallen könnte und sehr schnell einnehmen könnte. Das war ja eigentlich seit jeher die Absicht. Und auch jetzt wieder will man an die Ressourcen ran. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Aggressionen, die da inszeniert werden. Ja, nach der Währungsreform versuchten wir also mühsam wieder auf die Beine zu kommen. Ich kümmerte mich um einen Garten. Man konnte da ein Stück Land pachten. Und wir versuchten, uns so gut es ging, aus dem Garten zu ernähren. Ich kann mich erinnern, dass die ersten Jahre sehr, sehr schwer waren. Ich glaube, das war im Herbst 1946 an der Hand meiner Mutter vor der Stadt zu einem Bauernhof. Und wir gingen an einem Bauerngarten vorbei. Die Bäume hingen voller Obst, lag auch viel schon im Gras und Äpfel, Birnen, Zwetschgen. Und wir kamen auf den Hof. Der Bauer lud gerade Mist auf ein Wagen und meine Mutter fragte bescheiden, ob wir uns etwas Obst aufsammeln dürften. Und dann kam er mit der Mistgabel auf uns zu und schrie uns an, verdammtes Rucksackgesindel, macht, dass ihr davonkommt, sonst lasse ich die Hunde los. Und wir verzogen uns dann wieder. Und also das war so die Situation. Es war schwierig, es gab aber auch nette Leute unter den Einheimischen. Immer wieder begegnete man Menschen, die sehr human waren. Dazu gehörten nicht unbedingt die Leute, die für die Verteilung von Care-Paketen zuständig waren. Die verteilten das unter sich und wir bekamen dann mal irgendwann mal einen Pfund ranzige Butter oder irgendwas, was da übrig geblieben war. Schwierige Zeit.
Herr Doktor, welche historischen und politischen Faktoren betrachten Sie als entscheidend für die Vertreibung und die damit verbundenen Verbrechen?
Ja. Natürlich der Einmarsch Hitler-Deutschlands in Polen und Russland. Also es hatte ja diesen Stalin-Hitler-Pakt gegeben, nicht? 1939, ein Nicht-Angriffspakt. Und den hat Hitler einseitig gebrochen, 1941 durch den Einmarsch in die Sowjetunion. Und Stalin soll ja sehr überrascht gewesen sein, dass Hitler diesen Pakt gebrochen hat. Also die Potsdamer Beschlüsse kamen dann hinzu und dadurch ging ein großer Teil Deutschlands an Polen. Ich habe in einem meiner politischen Bücher mal darüber geschrieben, also seit Ende des Ersten Weltkriegs 1918, 1919, dann gab es ja in Schlesien eine Volksabstimmung, die 60-40 zugunsten Deutschlands ausgegangen war. Trotzdem wurde Schlesien geteilt. Der wichtige Teil mit den Kohlebergwerken, Eisenverhüttung, einschließlich der Großstadt Katowice, ging an Polen, wurde eine neue Grenze gezogen. Der Völkerbund hat sich damals nicht gut verhalten. Hitler ist dann auch aus dem Völkerbund ausgetreten. Ja, und seit Ende des Ersten Weltkriegs und dann Ende des Zweiten Weltkriegs hat das Deutsche Reich ein Drittel seines Territoriums, seines Staatsgebiets verloren, überwiegend an Polen. Das wird heute gar nicht thematisiert, sondern man sagt einfach, ja, das ist so gewesen. Und die anderen haben ihre Häuser und alles behalten. Die haben dann Lastenausgleich zahlen müssen. Aber der Lastenausgleich war kein Ausgleich, sondern es war eine Aufbauhilfe, nannte man das. Da kriegten meine Eltern auch ein paar Mark, womit sie sich eine Küche einrichten konnten, vernünftigen Herd kaufen konnten. Viel mehr blieb dabei, und mein Vater ein Anzug, nicht? Viel mehr blieb dabei nicht übrig. Ja, das war der Hintergrund, nicht?
Und jetzt vor dem Hintergrund Ihrer Familiengeschichte, wie geht es Ihnen persönlich mit den aktuellen Kriegsvorbereitungen der EU?
Naja, das ist eine Katastrophe, was sich da abspielt. Ich habe ja heute noch Probleme, wenn ich Panzer höre, also dieses Kettenrasseln. Da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und das ist geblieben. Und wenn jetzt in dieser extremen Form gegen Russland gehetzt wird, das ist ein Unding, was da läuft. Einerseits sind die Politiker auch jetzt in diesem neuen Koalitionsvertrag, sie wollen gegen Hetze eintreten und gegen Lügen, aber was hier verbreitet wird, ist doch Hetze. Man darf den russischen Präsidenten einen Mörder nennen und beschimpfen, ist auch Hetze, nicht? Und über die Ukraine selbst Donald Trump und sogar der Papst hatten gesagt, das könnte ein inszenierter Krieg gewesen sein. Und Trump hat gesagt, er hätte sich vermeiden lassen. Das sehe ich auch so, nicht? Also, was da wieder passiert und dass die Journalisten und die Politiker das ständig verbreiten. Man muss ja nur das Radio anmachen. Also mir wird schlecht, wenn ich das Radio anmache oder in die Zeitung schaue. Ich kann mit den Zeitungen und diesen Berichten nichts mehr anfangen. Oft schalte ich auch das Fernsehen aus. Das ist keine Berichterstattung. Das ist einseitige Stellungnahme, zum Teil Kriegsberichterstattung. Über Gaza wird dann kaum berichtet, über das Leiden der Menschen dort, der Palästinenser. Aber ständig kriegen wir Bilder von Frauen mit ihren Kindern auf dem Arm da aus der Ukraine. Ist ja auch furchtbar, was da passiert. Das ist Krieg, ja. So ist Krieg. Und die Leute begreifen das nicht. Und dass die Politiker auf einen neuen Krieg hinsteuern und dass der Außenminister sagt, wir müssten kriegstüchtig werden und die Russen könnten uns bis 2029 angreifen. Ja, was sollten die bei uns wollen? Warum sollten die Russen uns angreifen? Putin hatte 2001 eine bemerkenswerte Rede im Deutschen Bundestag gehalten, wo er für Kooperation geworben hat, für ein Wirtschaftsgebiet, gemeinsames Wirtschaftsgebiet, wie er sagte, von Vladivostok bis an den Atlantik, bis nach Spanien, Portugal, Vladivostok bis Lissabon. Und er wurde mit viel Beifall bedacht damals von den Abgeordneten im Bundestag, bis dann wieder die Indoktrination einsetzte und man eben wieder anfing, gegen Russland vorzugehen. Das finde ich entsetzlich, was sich da abspielt. Sprechen Donald Trump und Wladimir Putin miteinander und wollen sich verständigen und wollen Frieden machen. Und ursprünglich ist ja diese ganze Aggression von den USA natürlich auch im Hintergrund von den Engländern ausgegangen, die nicht ohne sind, nicht? Und noch heute die halbe Welt meinen zu besitzen. Also Da wollen die USA unter dem Präsidenten Trump und Russland sich verständigen und die Europäer spielen immer noch wie die Wilden da wollen auf einen Krieg hinaus. Das ist doch völlig idiotisch. Anstatt für Frieden einzutreten, was jetzt möglich wäre. Es gibt eine Chance, auch für Deutschland, nicht souverän zu werden. Deutschland ist ja bis heute nicht souverän. Deutschland befindet sich nach wie vor in einem Status einer bedingungslosen Kapitulation, die Alliierten damals sehr bewusst herbeigeführt hatten. Sie konnten dann ganz Deutschland einnehmen und unter sich aufteilen. Und das geht ja bis heute so. In der UN-Charta, in der Charta der Vereinten Nationen, ist Deutschland immer noch ein Feindstaat. Da wird gesagt, das spielt keine Rolle mehr. Deutschland gehört ja jetzt auch zu den Vereinten Nationen. Aber es steht in der Charta der Vereinten Nationen, Deutschland sei im Verhältnis zu den Gegnern des Zweiten Weltkriegs ein Feindstaat. Und das hat insofern eine Bedeutung, als Deutschland dann, wenn es sich nicht wohlgefällig verhält, sagen wir mal, aggressiv würde, ohne UNO-Mandat besetzt werden könnte. Und wir haben ja immerhin 11 riesige US-Militärstützpunkte hier, die sind zum Teil größer als Liechtenstein. Riesige, große Gebiete, wo Panzerflugzeuge und insgesamt etwa 37.000 amerikanische Soldaten stationiert sind. Inzwischen gibt es auch wieder Engländer und ich glaube sogar Belgier in Deutschland im Rahmen dieser Aufrüstung. Also Deutschland könnte jederzeit besetzt werden, nicht? Also das gilt aber auch im Grunde für die Russen. Nur die haben damals, 1990, ihre Soldaten nach und nach abgezogen, während die USA ihre Stützpunkte noch erweitert haben und sogar Atomwaffen stationiert haben. Und in Büchel zum Beispiel gibt es Atomwaffen, in Rammstein. Das ist das Drehkreuz der NATO. Es werden wieder neue Gebiete, also neue Institutionen hier eingerichtet im Hinblick auf einen etwaigen Krieg mit Russland. Ja, ich finde das alles ziemlich furchtbar.